ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Karl Heinrich Ulrichs.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Hochzeit mit Geistern. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. It's gonna be a
hot summer,
a hot, hot summer, hot.
Hot, auch hier in ARD Sounds wird's heute wieder hot, 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 weil wir schwitzen hier vor unseren Podcast-Mikros und haben allerlei Tabs dabei, wie jede Woche, Caro. Wie geht's dir außerhalb der Schwitzeritis?
Mir ist so heiß.
Es ist so warm.
Wir schwimmen hier so weg.
Es ist warm.
Es ist wirklich widerlich. Also heute ist vielleicht, also wir sind so ein bisschen müde und so ein bisschen bräsig. Also ich zumindest. Und
ja.
Du hast eben gesagt,
ich
dir
auch.
Geht es auch so.
Ja.
Ja, mal gucken, wie das hier heute wird. Vielleicht so ein bisschen bla bla vom Rest der Vibe heute.
Ist ja schon mal gut, mit einer großen Entschuldigung reinzugehen,
ja,
dass man heute seine Arbeit, für die man auch entlohnt wird, vielleicht nicht so, ja, hier heute machen kann,
du,
wie ihr das
Miguel,
gewohnt seid.
Ich bin keine Maschine. Ich bin Mensch aus Fleisch und Blut.
Weil Erklärung ist, uns ist warm.
Mir ist nicht nur warm, mir ist scheiße heiß.
Scheiße heiß. Aber wir haben auch heute wieder scheiße heiße Tabs dabei.
Ja.
Und die schließen wir natürlich. Guck mal, meine Synapsen funktionieren trotzdem noch. Trotz der Wärme habe ich diese genialen Überleitungen
mega
parat.
Mega gut. Was du jetzt nicht gesagt hast, vielleicht weil wir gesungen haben, was machen wir hier überhaupt?
Tabs schließen haben wir ja wohl jetzt mehrfach hier gesagt.
Ja, genau.
Heiße Tabs haben wir dabei, die werden geschlossen,
In ARD Sounds. Schon, das war das Konzept.
Ja, klar.
Ihr kennt's ja.
Mehr passiert hier ja nicht. Also ihr könnt euch zurücklehnen. Wir werden euch da jetzt heute durchführen. Und ja, Caro, was gibt's sonst so Neues?
Ach du, anschließend an unsere Tabs letzte Woche, in denen du ja von diesen interessanten bis fragwürdigen Fußballsongs nie referiert hast, ist ja der Tage noch was anderes viral gegangen, rund um ein Happening, ein Promo-Happening mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das virale Bodypainting-Shooting von der WM 2010 in Südafrika. Hast du wahrscheinlich auch gesehen.
Habe ich auch gesehen. Mir waren die Bilder tatsächlich auch vorher schon ein Begriff, aber die wurden jetzt nochmal zusammengefasst, ich glaube von RTL.
Ja.
Sind skurrile Fotos.
Ich hatte sie auch verdrängt.
Genau, ich hatte sie irgendwo im Hinterkopf abgespeichert, aber verdrängt. Also sind sehr, sehr skurrile Fotos von der deutschen Fußballnationalmannschaft, die eben 2010 nach Südafrika gefahren ist für die WM 2010. Und die sind alle verkleidet bzw. gebodypainted.
Ja, das war wohl ein Shooting im Auftrag von Sportbild damals. Mhm. Und damals sind sie ja mit Hilfe von Bodypainting umgestaltet worden. Und da erblickt man so Sachen wie Sammy Khedira als Gecko.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Oder auch Toni Kroos als Schlange, Mesut Özil als Löwe.
Aha.
Ganz besonders hat mir gefallen Marcel Janssen als Raubkatze und auch Per Mertesacker als Giraffe.
Ah.
Also guckt es euch an, falls ihr es nicht eh schon gesehen habt, weil es viral gegangen ist.
Ein paar wurden auch weggelassen, vielleicht auch nicht ganz ohne Grund. Da sind ja noch auch ein paar problematischere gebodypaintete Sachen passiert.
Ja.
Von Thomas Müller.
Thomas Müller und auch Manuel Neuer.
Der so geblackfaced auch war einfach. Mit so in Anführungsstrichen traditionellen indigenen Schminke und so.
Ja, so Körperbemalung. Es ist wirklich not okay. Also dieses Thomas Müller-Bild. Und
also es ist auch grob rassistisch gewesen, was da passiert ist 2010. Aber andere Zeit, 2010. Liegt ja weit in der Vergangenheit
zurück. So weit her.
Ist ja in Anführungsstrichen schlecht gealtert. Das konnte man damals, konnte man das problemlos machen alles.
Manuel Neuer auch als Maasai-Krieger, uff.
Boah.
Ja, also es ist
gar nicht.
Es ist halt ultra. Also, also auf die Idee zu kommen, also es ist Südafrika, also beschränken wir uns da jetzt als Repräsentation auf so Wildtiere, ist halt natürlich irgendwie auf eine Art problematisch, aber den anderen Weg zu gehen und dann so in Anführungsstrichen indigen zu
schminken. Noch problematischer.
Ja, vielleicht hätte man einfach irgendwie
gute Idee, gerade aus Deutschland.
Lieber wieder singen.
Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen sie sich gar nicht kreativ beteiligen. Vielleicht konzentrieren sie sich mal auf Fußballspielen.
Ja, generell geht gerade so ein bisschen um, wie die jeweiligen Shootings der Teams aussehen, die bei der WM antreten. Norwegen hat ja so ein Wikinger-Shooting gemacht.
Mhm.
Das war mir auch recht special. Und besonders positiv ist der Kongo aufgefallen. Die hatten so ganz stylische Anzüge an.
Hab ich gar nicht mitbekommen.
Auch mit so Leopardenprint. Aber ohne als Leoparden gebodypainted zu sein.
Also, sie haben so eine, ich habe es gerade hier nebenbei gegoogelt. Ich sehe die Schlagzeile Kongo, ganz cool, starker Auftritt im Leoparden-Look.
Ja.
Also sie haben so geile schwarze Anzüge an und da dann nur so auf einer Seite so ein Leoparden-Look.
Und
sieht echt sehr stylisch.
Sehr
aus.
Stylisch. Na
ja, so stylisch. Und wie sahen die Deutschen dieses Jahr aus?
Oh, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich normale Kartoffeln auf die Eins, wie
ja,
immer.
Wie immer.
Ja.
Ach ja, also es ist WM nach wie vor. Und was ja aber auch ist, Caro, wir haben da noch gar nicht dieses Jahr drüber geredet. Wir sind ja mitten im Pride Month.
Happy Pride!
Es ist Pride Month gerade.
An alle Queeren.
An alle Queeren. Too many Tabs-HörerInnen da draußen. Und dementsprechend werde ich nachher auch hier queere Tabs schließen. Aber wir haben da auch noch eine kleine Sache anzukündigen. Und zwar sind wir dieses Jahr bei der Cologne Pride auf dem Wagen dabei.
Juhu.
Wir haben es endlich geschafft. Also noch. Wir waren ja schon mal kurz davor.
Das
haben wir
Wagen
ja schon mal
Motorschaden.
Erzählt. Motorschaden und wir Hitzeschlag und alles Mögliche. Das war ein Katastrophentag. Und wir versuchen es jetzt nochmal. Am 5.7. ist in Köln die Cologne Pride. Und rate mal, auf welchem Wagen wir sind.
Darf ich sagen?
Ja.
Wagen 1.
Wir sind auf Wagen 1. Der erste Wagen. Also falls ihr da bei der Demonstration teilnehmt und am Seitenrand steht und uns zuwinken wollt, dann guckt auf Wagen 1. Da müsst ihr früh
ja,
da
früh
sein.
Aufstehen.
Früh aufstehen. Wagen 1 wird Too Many Taps vertreten sein dieses Mal und winken, lächeln und hoffentlich einen Schirm dabei haben, damit wir keinen Hitzeschlag kriegen. Da freue ich mich schon richtig drauf.
Ich freue mich auch total.
Ja.
Ja. Ja, das ist noch ein bisschen hin. Bis dahin celebraten wir hier im Podcast natürlich weiterhin den Pride Month mit jede Menge offene Tabs.
Richtig.
Und da gehen wir jetzt direkt rein. Bei mir wird es nicht unbedingt Pride, aber es wird speziell.
Ist ja, also du bist quasi dann so in der Tradition, wie jetzt auch gerade so Daimler und VW und so, die jetzt alle die Regenbogenfahne
ich
wieder einpacken.
Den Rückzug an.
Wo es jetzt nicht mehr
ja,
so in der Gesellschaft so modern ist.
Ja, ich gehe mit der Zeit.
Ja, ich bleibe stabil im Gegensatz zu dir.
Alles klar, okay, los geht's. Nette Anmoderation. Ja, Miguel, ich bin diese Woche mal wieder in übernatürlichen Sphären unterwegs. Es geht um Menschen, die Geister heiraten.
Da halte ich mich heute zurück.
Wir haben hier ja schon viel Übernatürliches behandelt, auch übernatürliche Beziehungen, wie die Snape Wives und zum Beispiel ja auch Sängerin Kesha, die erzählt hat, sie hatte Sex mit einem Geist. Das war eine unserer allerersten Folgen überhaupt. Hört doch da gerne nochmal rein. Was ich diese Woche aber neu entdeckt habe über einen alten Weiß-Beitrag, ist, dass es tatsächlich Menschen gibt, die mit Geistern so richtig verheiratet sind.
Nein, da stehe ich ja vollkommen neutral dem gegenüber.
Und da habe ich ein paar besondere Fälle rausgepickt. Der erste Fall ist gleich so eigentlich der berühmteste.
Aha.
Es ist der aus diesem Weiß-Artikel. Es handelt sich nämlich um Amanda Sparrow Large Teague. Hier stellt sie sich einmal selber vor.
My name is Amanda Sparrow Large Teague. I'm a witch, I'm a spiritual teacher and I'm well known for marrying the ghost of a 300-year-old pirate.
Oha.
Du hast richtig gehört. Sie hat den Geist eines 300 Jahre alten Piraten geheiratet.
Ja, toll. Also ich finde, das kann man so oder so sehen. Habe ich jetzt gar nicht die starke Meinung dazu.
Ja, man fragt sich jetzt, wie kommt es dazu, dass man einen 300 Jahre alten Geist
ja,
von einem Piraten heiratet. Tatsächlich ist es so, dass Amanda dafür wahrscheinlich besonders empfänglich ist, weil sie nämlich eine irische bzw. nordirische Piratenimitatorin ist, die als einzige Frau in Nordirland Jack Sparrow verkörpert. Also die ist eine weibliche Imitatorin, Double. Wie das
für so Partys.
Ja, für Events von Jack Sparrow.
Ja, okay.
So, und sie hat eben, so erzählt sie, den Geist von Captain Jack Teague geheiratet, der ihrer Aussage nach ein Pirat war, der im 18. Jahrhundert gestorben ist und der eben die Inspiration für Jack Sparrow war. Also quasi der Original Jack Sparrow, ein Pirat aus Haiti, so sagt sie.
Der hatte auch Kajal schon.
Genau. Konnte nicht überprüft werden. Also es gab, ich habe gelesen, diverse wissenschaftliche Untersuchungen von HistorikerInnen, die nie ein reales Vorbild für Jack Sparrow ausmachen konnten. Aber sie hat ihn getroffen.
Und geheiratet.
Aus dem Jenseits, ja. Wie trifft man so einen 300 Jahre alten Geisterpiraten?
Das ist eine gute Frage,
sie
ja,
war zu Hause. Erstmal.
Ja. Casual.
Casual und hat eben eine Energie gespürt und zwar ganz anders als alle Energien vorher, weil sie ist dafür auch empfänglich.
Also sie hat schon mehrfach...
Sie ist selbst ernannte Witch.
Ja.
Und spiritual...
Sie hat schon Energien
whatever,
gespürt.
Genau, ja. Auf jeden Fall erzählt sie hier einmal, wie das war.
First thing he said to me is, I'm dead, you know. And I was, yes, I do, I get that. So I asked him obviously who he was and what his purpose was. He told me that his name was Jack Teague and that he was a pirate.
Oh, wow. Ach man, ich liebe auch schon ihre ganze Attitüde und auch ihren Look. Also sie hat wirklich so eine schwarze Mähne als Hochsteckfrisur mit so einem glitzernden Spange drin, eine rote wallende Bluse und so ganz dünne schwarze Augenbrauen. Also sie lebt auch sehr den Look der Witch.
Ja, ja genau. Sie ist recht exzentrisch in ihrem Auftreten. Es passt auf jeden Fall zu ihr. Und der Geist fand es auch gut, weil sie haben Gefühle entwickelt, recht schnell.
Der Geist auch für sie.
Mhm. Und sind dann 2016 zusammengekommen und sie haben tatsächlich geheiratet.
Wie romantic.
Und zwar in internationalen Gewässern, wie sich das für eine Geisterpiraten-Ehe gehört, vor Nordirland.
Und es trifft sich auch gut, dass es da keine Gesetzgebung für gibt wahrscheinlich.
Ja, deswegen ist auch so ein bisschen, sie behauptet, das ist dann offiziell anerkannt, dadurch, dass es in internationalen Gewässern waren, wurde auch widerlegt durch diverse Medien, die darüber berichtet haben, weil du musst halt trotzdem irgendwo angegliedert sein an irgendeinen Distrikt in Nordirland. Frag mich nicht.
Das ist schwer für einen Geist.
Ist schwierig. Und ich habe jetzt hier mal diese Wedding-Szene auch aus dem Weiß-Beitrag nochmal für dich aufbereitet. Guck doch mal genau hin, weil jetzt beginnt so ein bisschen der Part, wo ich es nicht so ganz checke. Also jetzt, ja.
Bis dahin war es natürlich sehr verständlich.
Bis dahin konnte ich relaten.
Actually, it wasn't as difficult as I thought. There is a registrar. There has to be verbal consent on both parts. It wouldn't be acceptable for me to give consent on behalf of Jack, because then it's really like me answering for him. We had to go and try and source a medium who could connect with Jack. This is my wedding ring. And his is the same. We got matching wedding rings.
Also hier mache ich kurz Stopp. Sie sagt gerade, sie muss natürlich durch ein Medium verheiratet werden, weil das kann natürlich nur consensual ablaufen.
Ja, ja.
Also sie kann jetzt nicht sagen, also ich spreche jetzt auch mal für diesen Geisterpirat, der ist schon okay.
Ja.
Nee, der muss schon selber sagen, dass er damit fein ist. Und jetzt geht es um diese Szene, die ich meinte. Also du siehst jetzt hier Amanda im Wasser stehen, im Vollbrautkleid, mit Schleier, langes Kleid und alles im Meer stehen.
Es sind auch mehrere Leute drumherum, also es waren Gäste da.
Ja, und jetzt hält daneben jemand das Bild hoch.
We had a candle representing him and I put the ring on the candle, so that's how we managed that.
Von Jack Sparrow. Und das check ich nicht. Also ist jetzt quasi ihr Geisterpirat aus dem 18. Jahrhundert.
Jack Sparrow.
Weil sie ist ja eigentlich auch die Impersonatorin von Jack Sparrow.
Ja. Und sie hat einfach ein ausgedrucktes Foto von Johnny Depp
und
als Jack Sparrow.
Ein sehr crunchy Foto von Jack Sparrow. Hä?
So ein Pressefoto.
Ja, und da war ich irgendwie, da bin ich irgendwie kurz ausgestiegen in dieser Geisterpiraten-Wedding-Lore.
Ja, und sie hat den Ring dann auf eine Kerze gesteckt, das habe ich jetzt noch gesehen.
Genau, sie hatte da eine Kerze und sie hat das komplett durchgezogen und war dann verheiratet mit einem Geist, mit allem, was dazugehört, auch Intimitäten, davon erzählt sie auch. Aber schon bald, wie das ja auch bei echten Ehen so ist, gab es Trouble in Paradise. Also, also sowohl menschliche als auch Geisterehen können schiefgehen.
Ja, der Geist hat nie den Müll rausgebracht.
So ähnlich, habe ich jetzt auch gelernt. Zum einen, was ihr nämlich gar nicht gepasst hat, ist, dass dieser Geist seinen eigenen Tod nicht akzeptieren konnte.
Was klassisches recht Streitthema.
Meta ist.
Ja.
Recht Meta.
Das kennt jeder, der mit einem Geist verheiratet ist, diese Probleme.
Er wollte irgendwie seinen Tod nicht akzeptieren. Außerdem hat sie sich irgendwie kränklich gefühlt nach der Hochzeit. Und auch ihr Hund konnte mit diesem Geist nicht umgehen. Der hat den genervt.
Immer angebellt.
Ja, genau. Also Dog Toby war aggressive gegenüber diesem Piraten Jack. Und dann traf es sich noch, dass sie irgendwie operiert werden musste und für diese OP ihren Ehering ausziehen musste. Und das Gefühl hat, dass er da auch pissig war. Also dass das irgendwie die Connection zwischen denen gebrochen hat. Dann hat sie halt gemerkt, okay, es geht so nicht weiter, ich muss mich scheiden lassen. Und dann hat sie sich von ihrem Geister-Ehemann scheiden lassen.
Aber man weiß ja gar nicht, was der Geist alles für Kräfte hat, wenn der jetzt verletzt ist und
sauer. Naja, da gibt es ja eine Lösung. Ein Exorzismus.
Nein.
Sie hat sich durch...
Nein.
Doch, sie hat sich via Exorzismus von diesem Piratengeist scheiden lassen.
Oh, ist das schon wieder alles.
Das ist wild. Sie selber bezeichnet sich als gute Hexe, als White Witch. Und das war für sie nicht dieser aggressive Piratenmann. Also Männer, ne? Selbst nach dem Tod.
Ein toxischer Geist.
Also, ich jetzt beschreibe es als toxische Beziehung. Ja, der zweite Fall, den ich mitgebracht habe, ist aktuell. Ich weiß nicht genau, ob es still ongoing ist, aber es ist recht frisch. Rebecca Carmichael, eine Schauspielerin und Autorin aus North Carolina, die ist nicht nur mit dem Geist zusammen, sondern auch noch in einer Dreiecksbeziehung, nämlich mit einem männlichen Geist und mit einer lebenden Frau. Guck, es sind doch queere Tabs.
Ah, siehst du, du hast
dieser
doch hier Pride
Geist ist
heute.
Queer. Happy
ich
Pride.
Ich finde es so schön, dass du dich einsetzt für die Rechte von Leuten, die mit Geistern zusammen sind.
Ja, und sie sagt nämlich, sie hat auch ein übernatürlichen Lover, einen walisischen Soldaten namens Rupert. Der ist ihr eines Nachts erschienen in so einem roten Mantel, hat sie nach Hause begleitet, netterweise. Und seitdem sind sie ein Paar.
Das geht aber schnell. Da verliebt man sich doch nicht in den Geist so schnell.
Nee, die waren erst Freunde.
Okay.
Also sie arbeitet, glaube ich, auch als Medium.
Also der ist ja öfters erschienen.
Deswegen würde ich das jetzt auch ein bisschen, diese Medium-Sache, ich würde es ein bisschen als Marketing-Gag vielleicht abbuchen. Also ihre Erzählung ist auf jeden Fall, sie hat schon als Kind gecheckt, dass sie irgendwie empfänglich ist fürs Übernatürliche, weil tatsächlich ist sie als Dreijährige mal von einem Geist umgeschubst worden.
Mhm.
Und dieser walisische Soldat, den hat sie da eben getroffen. Der hat nämlich nach seiner Ehefrau Mary gesucht, die natürlich inzwischen auch tot war. Und die ist eben wiedergeboren in dieser Rebecca. Und so hat er sie dann gefunden. Also,
okay, also man kann auch mit verstorbenen PartnerInnen dann im Jenseits sich wieder verheiraten.
Ja, und da wird es
für mich, die gute Nachricht?
Da wird es für mich kompliziert.
Und es wird dann auch da sehr schnell problematisch, nehme ich an. Weil dann Hochzeiten versprochen werden, die bestimmt Geld kosten. Wenn man trauert um eine verlorene Partnerschaft, einen verstorbenen Partner und plötzlich verspricht einem dann jemand, man kann die wieder heiraten.
Deswegen würde ich diese ganze queere Geist-Dreiecks-Love-Story mit der reinkarnierten Rebecca mal unter Marketing-Gag verbuchen.
Ja.
Ich will natürlich ihre Erfahrungen nicht absprechen, aber ja, da war ich irgendwie nicht ganz so hooked. Da war irgendwie sehr viel los in dieser Geschichte. Aber queer, hey! Dann noch ein Fall, den ich extrem interessant fand, ist von einer britischen Sängerin, die damals 40-jährige Sängerin Brockhart aus Oxfordshire, die ebenfalls mit einem Soldatengeist verheiratet war, namens Eduardo. Und der Daily Mail hat sie eben erzählt, dass sie den kennengelernt hat während eines Sturms in ihrem Schlafzimmer. Da ist er irgendwie zu ihr gekommen und dann haben sie an Halloween 2022 geheiratet. Also ooky spooky,
ja,
aber auch romantisch, so eine Gewitternacht. Und hier erzählt sie noch ganz verliebt in einem Interview 2021, ja, wie sich das so anfühlt mit dem Eduardo.
Tell us all about him. His name's Eduardo.
Yeah, he's called Eduardo.
So does he whisper in your ear and tell you that?
Yeah, like the first time, on that first occasion, he literally left with the words saying, I love you. And I was like, what?
So, und das ist für mich Lovebombing von dem Geist.
Es ist Lovebombing, aber mit welcher Selbstverständlichkeit sie hier bei dieser britischen Morningshow sitzt, this morning, und davon erzählt als normaler Casual-Gast.
Ja, ganz normal. Also der hat mich da besucht und hat dann gesagt, I love you. Und da war für sie eigentlich der Fall klar.
Oh mein Gott.
Ja, und wie gesagt, können Ehen mit Geistern genauso schief gehen wie die mit Menschen. Der Geist hat sie nämlich zunehmend abgefuckt. Auch hier ist es dazu gekommen. Es war nämlich so, dass der Geist sie betrogen hat mit Marilyn Monroe.
Im Jenseits?
Ja.
Das geht gar nicht.
Ja.
Also, da würde ich auch ausrasten.
Das hat schon
ausgerechnet mit Marilyn Monroe.
Ja, es hat schon am Hochzeitstag begonnen.
Nee.
Und da hat er irgendwie gesagt, ja, er hätte da irgendwie eine Vision gehabt von Marilyn.
Wie hat sie das gemerkt? Hat sie ihn in flagranti erwischt?
Ja, hat er ja wohl erzählt. Also auch schön dumm am Hochzeitstag.
Ja, das ist nicht schlau.
Und dann ist er zwischendurch tagelang weg gewesen, immer wieder.
Ja.
Und als er zurückkam, hat er das Parfüm getragen von diesem ikonischen Marilyn-Duft Chanel Nummer 5.
Das ist offensichtlich dann die ganze Geschichte.
Da hat sie gesagt, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht, no-go.
Jetzt ist Schluss.
Ja, und dann wieder
ist sie mit
Exorzismus,
ihm,
oder?
Nee, Eheberatung haben sie erst gemacht.
Achso, ja klar. Ja, doof von mir,
das
dass ich daran nicht gedacht
Schritt.
Habe. Ja, ja.
Sie haben Eheberatung
auch
gemacht.
Auch wieder bei einem Medium. Ja,
ja natürlich auch bei einem Medium. Und was anscheinend Geister-Ehemänner mit menschlichen Ehemännern gemein haben, ist auch, dass die Beratung da manchmal nicht so angenommen wird.
Ja. Also er hat sie mehrfach trotzdem weiter betrogen danach, oder?
Ja, der hat irgendwie nicht so richtig mitgearbeitet in der Therapie. Und dann hat sie sich von ihm getrennt auch. Und die Scheidung hat ganz standesgemäß ein Exorzist vollzogen. Das scheint ein Ding zu sein bei Ehen mit Geistern, dass am Ende bei der Scheidung dann der Exorzist dran muss.
Ist das alles wild?
Es ist eine Kette an verschiedenen Menschen, die übernatürliche Dienstleistungen anbieten und damit abcashen, ist mein Eindruck.
Was ich wieder daran so interessant finde, ist, dass es ja mehrere Fälle davon gibt und die auch alle gleich vorgehen. Also, dass sie sich dann alle dazu entscheiden, sich irgendwann scheiden zu lassen. Und das dann auch mit einem Exorzismus einhergeht. Ist doch interesting. Sprechen die sich ab? Gibt es da eine Facebook-Gruppe, eine Community? Oder?
Ich weiß es nicht, aber du hast eben diese Talkshow, diese Morningshow angesprochen. This Morning. Mhm. Die scheint auch empfänglich zu sein für diesen Schlag Frauen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil die hat nochmal eine andere Frau da namens Amethyst Realm. Und die hat eben gesagt, sie hat einen Geist in Australien kennengelernt und sie will den nicht nur heiraten, sondern noch ein bisschen mehr.
You may be feeling and connecting a bit more than, you know, more than that, because you feel that you're going to connect to such a degree, am I right, that you will have a spiritual or physical baby?
I hope so.
What, spiritual or physical?
I would hope physical. So I've been looking into phantom pregnancies, and I believe that a phantom pregnancy is actually a real pregnancy, but you have a phantom inside you. Rather than a human baby.
Und hat das geklappt dann? Also ein Phantombaby, ein spiritual Baby im Bauch?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch dran arbeitet. Also sie will ein Baby von einem Geist, aber wie das dann genau am Ende aussieht, das weiß sie auch noch nicht so genau. Und das soll man sich auch gut überlegen, mit wem man so ein Kind in die Welt setzt.
Ja, ja.
Da kann ich dir sagen, hat sie wohl, weil sie hatte schon Sex mit über 20 verschiedenen Geistern.
Und es hat nie geklappt.
Mr. Right. Das war jetzt dieser Geist in Australien. Und sie hatten auch auf dem Weg zurück Sex im Flugzeug. Also es gibt auch im Mile High Club einen Geist, mindestens einen.
Ach, krass.
Ja.
Ja, wow. Ist ja alles ganz schön spannend.
Es ist spannend und das waren jetzt natürlich ja eher kuriose bis absurde Beispiele. Tatsächlich hat aber dieses Thema Geisterhochzeiten, genau wie die Anderswelt, viele Dimensionen. Also zum einen fragt man sich ja so ein bisschen, naja, psychologisch, wo das so herkommt. Sind das vielleicht Menschen, die irgendwie ja Einsamkeit verspüren, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss mich jetzt schon dem Jenseits oder welchen Geistern zuwenden? Hat das so eine Dimension von wegen, ich bin selber irgendwie Medium-Influencer und baue so eine Story? Oder ist es einfach, ich meine, soll jeder so machen, wie er möchte, love is love, no king-shaming, wenn man es dann einen Geist liebt, dann ist es so. Tatsächlich gibt es aber einige Regionen und Kulturen auf der Welt, in denen die Ehe mit Geistern praktiziert wird.
Ach ja,
und zwar aus vielen verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, jetzt wird es ein bisschen deutschlandfunkig hier, das ist jetzt der akademische Teil in meinem Geisterreferat heute.
Ich bin überrascht, dass das überhaupt da jetzt noch mit reinpasst. Also ich bin sehr hooked, wie das jetzt erklärt.
In einigen Regionen Chinas ist das tatsächlich ein großes Thema. Dort gilt es nämlich als Katastrophe, das habe ich in einem Deutschlandfunk-Artikel gelesen, wenn ein junger Chinese unverheiratet stirbt. Dort gilt nämlich Single sein als großer Makel irgendwie in der persönlichen Entwicklung und in der Familie. Beschränkt sich jetzt nicht nur auf chinesische Familien, man kennt es auch aus anderen Kontexten. Aber jedenfalls ist es in China die Pflicht der Eltern, ihrem Sohn bei der Brautsuche zu helfen und zur Not auch nach seinem Tod. Es gibt nämlich diese Vorstellung, dass wenn der Sohn der Familie als Single stirbt oder in anderen Teilen auch die Töchter, dann rächen sich womöglich diese Geister an den Familien, weil die es nicht geschafft haben, die zu verheiraten.
Das ist ja nicht die Verantwortung der Familien.
Ja, aber so ist halt irgendwie eine Vorstellung, die dort teilweise verankert ist. Und deswegen finden sogenannte Geisterhochzeiten statt. Das heißt, und jetzt wird es illegal, der Leichnam einer jungen Frau wird neben diesem Single-Sohn bestattet.
Nein,
sodass er nicht alleine ist. Das ist ein Ritual aus dem 17. Jahrhundert, was heute in China verboten ist aus Gründen. Natürlich, weil man nicht einfach so Leichen exhumieren darf und die woanders hin verfrachten darf. Und dieser Deutschlandfunk-Artikel bezieht sich auf einen Artikel in einer chinesischen Zeitung von 2016. Also scheint das hier und da dort noch ziemlich aktuell zu sein. Wie gesagt, eigentlich offiziell verboten, aber es existiert diese Vorstellung und deswegen existiert auch ein Markt für Leichen, was super schlimm ist. Dass halt Leute diese Angst ausnutzen und mit Leichen, ja, mit toten Bräuten handeln, was auch so ein bisschen Tim Burton-Film Charakter hat.
Ja, stimmt, so Corpse Bride,
genau. Und die dort irgendwie Tausende von Euro dafür bezahlen. Dann gibt es wiederum Feng Shui-Meister, die dann wiederum Geld damit machen, den geeigneten Ort und das Datum für diese Geisterhochzeit auszusuchen. Und ja, wie gesagt, einfach eine hochkriminelle Praxis, die mehrjährige Gefängnisstrafen mit sich zieht. Fand ich total krass, ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel. Ganz generell gibt es in China total interessanten und lebendigen Ahnenkult und Umgang mit dem Tod. Ich war mal in so einer mega interessanten Ausstellung, die hieß Supermarket of the Death. Dort wurden so, also es war ein Supermarkt, der nur aus Papierprodukten bestand, und zwar Luxusartikel, also Schuhe aus Papier, Rolex aus Papier, Handtaschen aus Papier, besondere Speisen aus Papier, also alles, was man in einem echten Luxuskaufhaus kaufen könnte, aus Papier, weil es dort nämlich den Brauch gibt, das zu verbrennen und so den Rauch, also diese Dinge materialisieren sich quasi im Jenseits für die verstorbenen Ahnen. Deswegen gibt es diese Hochzeiten auch in Papierform, es ist sogar recht üblich, dass man dann eine Papierbraut oder ein Papierbräutigam ins Jenseits verbrennt. Aber es ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn du halt
eine echte Leiche ausbuddelst.
Ja. Ich habe auch noch von Geisterhochzeiten bei einigen Gruppen im Südsudan gelesen, wo nämlich ein verstorbener Ehemann durch seinen Bruder ersetzt werden kann und deren Kinder dann als Kinder des verstorbenen Ehemanns angesehen werden. Also auch eine Praxis. Und interessanterweise geht auch das Heiraten von Verstorbenen ganz legal in Frankreich. Das fand ich auch irgendwie total krass. Die posthume Heirat, Mariage posthume, ist dort rechtlich erlaubt. Es war nämlich so, dass einige Frauen stellvertretend mit Soldaten verheiratet wurden, die im Krieg gefallen sind, ganz frisch, damit sie quasi diese Ehe noch eingehen konnten und Kinder so legitimieren konnten. Und die posthume Ehe für Zivilpersonen entstand in den 50er Jahren. Dort ist nämlich in Fréjus ein Damm gebrochen, wo 400 Menschen gestorben sind. Und einer darunter war mit einer Frau namens Irène verheiratet. Und die hat dann bei Charles de Gaulle, beim französischen Präsidenten, inständig darum gebeten, dass sie ihren toten Verlobten heiraten darf.
Und sie durfte?
Und sie wurde total darin unterstützt in dieser Forderung. Es war irgendwie auch so eine herzzerreißende Geschichte und durfte tatsächlich ihren Verlobten heiraten. Und so wurde das eben, ja, die Ehe erweitert, auch auf tote Personen. Also man muss sehr viele Anträge dafür stellen. Man muss tatsächlich beim französischen Präsidenten persönlich darum bitten. Und der gibt es, glaube ich, weiter an den Justizminister, wenn ich mich richtig erinnere, unter sehr strengen Auflagen. Und man muss ja nachweisen, dass es halt zu Lebzeiten konkrete Heiratsabsichten gab. Und ja, muss das richtig offiziell genehmigen lassen. Und dann kannst du in Frankreich quasi einen Geist heiraten.
Ist das merkwürdig?
Ja.
Und auch noch so rechtlich legal und so richtig mit Bürokratieanträgen und so. Ist das
Geisterbürokratie.
Bizarr.
Ja, ich glaube, der Wunsch dahinter ist halt zum einen halt, dass du deine Kinder, das ist halt super die veraltete Vorstellung, aber dass du halt deine Kinder dann quasi, dass die ehelich geboren sind und auch, dass du dich halt dann trotzdem dieser Person halt so nachfühlen kannst durch so eine offizielle Urkunde. Es ist super.
Also da gibt es keinen Twist, dass der Tod euch scheidet, sondern im Gegenteil. Nee.
Und du bist dann offiziell Witwerin ab dem Moment, weil ja dann dein Ehepartnerin tot
ist. Bereits schon verstorben ist.
Genau. In Deutschland gab es das auch in der Nazi-Zeit tatsächlich, weil wenn jetzt zum Beispiel eine Verlobte eines gefallenen Soldaten schwanger war, dann konnte die auch mit dessen Leichnam quasi verheiratet werden, weil dieses Kind sonst unehelich wäre. War in der Nazi-Zeit üblich, damit die Braut die Rechte einer Soldatenwitwe hatte. Also sehr interessant, wie weit das irgendwie zurückgeht teilweise und wie weit verbreitet. Also ich habe noch mehr Beispiele aus zum Beispiel Indien und Japan gefunden. Also Hochzeit mit Geistern, it's a thing. Ja, so viel zum Arte-Teil meiner Tabs heute. Also ich sag mal, Hochzeit mit Geistern, whatever works for you, macht
whatever
macht
floats
es,
your boat.
Whatever floats your boat, solange es einvernehmlich ist, haben wir jetzt auch gelernt. Also die Geister müssen auch sagen, it's for me, it's fine.
Ja, ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr bizarr vor, wenn ein Familienmitglied nach Hause kommt und bringt das erste Mal einen Partner oder eine Partnerin mit nach Hause und das ist dann ein Geist.
Nicht da hinsetzen!
Nee, nicht da.
Da sitzt der Jack.
Ja, ich finde halt auch geil, diese Vorstellung von, ich bin verheiratet mit einem Geist, auf dem die Geschichte Jack Sparrow beruft, aber in meinem Kopf sieht er trotzdem genauso aus wie Jack Sparrow aus dem Film.
Und gleichzeitig bin ich auch noch Double von Jack Sparrow. Das ist ein bisschen,
da ist viel
Plot-Twist drin. Ja. Und mein Hund bellt immer, wenn der im Raum ist. Also das ist irgendwie ja der absurde Teil davon, aber ich war sehr überrascht, in welche Sphären mich dieses Rabbit Hole diese Woche noch so getrieben hat. Wenn es euch auch so geht, ja, schaut euch das doch mal an und ich schließe jetzt erstmal für heute meine Tabs.
Das will ich wohl hoffen.
Mhm.
Ich dachte, weil ja noch Pride Month ist, füge ich mal unserer Tab-Chronik hier einen weiteren Teil der deutschen LGBTQIA+-Geschichte hinzu. Wir haben hier ja schon über Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld ausführlichst gesprochen, auch über die lesbische Animationspionierin Lotte Reiniger und auch das große Promi-Outing durch Rosa von Braunheim, RIP an der Stelle, über den höchstwahrscheinlich homosexuellen dritten Bruder Grimm, hatten wir auch schon Tabs auf, und unvergessen Team Timurs Interpretation von Max und Moritz und auch die Tabs zu Friedrich dem Großen geschlossen von Magnus Paul. Und heute habe ich ein Longtime-Tab aus dieser Kategorie mitgebracht zu einem Mann, den wir hier in einem anderen Tab auch schon mal kurz genamedroppt haben, aber nur sehr kurz und beiläufig und zu einem Thema, mit dem er auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte. Das war nämlich der Tab über die schwulen Vampire, falls du dich daran erinnerst. Da ging es ja um Biografien deutscher queerer KünstlerInnen in der Weimarer Republik, die sich auffällig oft mit Dracula-Verfilmungen wie Nosferatu etc. beschäftigt haben. Und im Zuge dessen sind wir auch auf eine Person gestoßen, die in den Geschichtsbüchern steht als der erste Schwule der Weltgeschichte. Erinnerst du dich daran noch? Wir sind gar nicht so sehr auf die Geschichte eingegangen. Nur da war der kurze Thema. Der erste Schwule der Weltgeschichte. Finde ich schon einen geilen
Titel. Wahrscheinlich nicht der erste, aber er muss wie offiziell registriert sein.
Ja, genau. Genau. Ich erkläre dir jetzt, woran das liegt. Und zwar ist das die Person Karl Heinrich Ulrichs. Und ja, genau. Er hat eben diesen skurril klingenden Titel. Und wie er den bekommen hat, das erfahren wir jetzt in meinen Tabs, weil natürlich gab es queeres Leben schon immer und auch weit vor Karl Heinrich Ulrichs. Nämlich auch schon historisch nachweisbar in der Zeit, zu der Karl Heinrich Ulrich selbst gelebt hat. Das war nämlich von 1825 bis 1895. Und zu diesem Zeitpunkt hat beispielsweise auch schon Bayerns Fag-König, König Ludwig II., gelebt, mit dem ich mich ja auch schon mal ausführlich beschäftigt habe. Allerdings noch bevor es diesen Podcast gab, da habe ich meine offenen Tabs in einem Comicbuch verarbeitet. Aber natürlich gibt es reichliche Belege und Hinweise auf gleichgeschlechtliche Beziehungen, die auch noch viel weiter in die
Antike
Geschichte zurückgehen.
Beispiel.
Genau, im alten Ägypten sogar schon.
Es gab 2400 auch Queere in der Steinzeit.
Auch in der Steinzeit und im antiken Griechenland hat Plato schon 700 vor Christus solche Beziehungen offen diskutiert und Bradney gehört. Aber Karl Heinrich Ulrichs hat das erste öffentliche Coming-out der Menschheitsgeschichte hingelegt, was historisch belegbar ist. Und das war ausgerechnet in München im Jahr 1867. Und zwar war das eine Zeit, in der es das Wort Homosexualität noch gar nicht gab. Es war noch nicht erfunden. Also man kann guten Gewissens sagen, dass der wirklich Pioniersarbeit geleistet hat. Der Mann hat einfach Coming Out erfunden. Er war der Erste. Fand ich total interesting. Und Karl Heinrich Ulrichs hat eigentlich als Jurist gearbeitet, war auch studierter Historiker und Theologe. Und bevor er dieses öffentliche Coming Out gemacht hat, hat er eine Menge an Verfolgung und Kriminalisierung erfahren, was dazu geführt hat, dass er sich immer mehr so gefragt hat, hä? Was ist denn mit mir? Und warum reacten die Leute da so heftig drauf? Es gab einfach keine Worte dafür. Es war einfach kein großes Thema. Man war nicht connected. Man dachte irgendwie, man wäre total alleine damit, wenn man zu diesem Zeitpunkt schwul war. Und deswegen hat er angefangen zu recherchieren und sich selbst sehr intensiv mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen und auch zu forschen. Und als er 1854 als Gerichtsassessor gearbeitet hat, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er Gerüchten zufolge, Zitat, widernatürliche Wollust mit anderen Männern getrieben habe. So hieß das damals. Mhm. Da hatte man noch keine anderen Wörter dafür.
Denen war Love is Love noch ein Fremdwort, willst du sagen.
Richtig. Das war auch noch zu dieser Zeit, wo es im Königreich Hannover, in dem er gelebt hat, zwar erlaubt war, homosexuelle Handlungen, auch wenn man es noch nicht so genannt hat, zu tun, außer wenn es zu einem öffentlichen Ärgernis wurde, wo der Plottwist war, es wurde immer zu einem öffentlichen Ärgernis. Also das zu tun war erlaubt, aber wenn sich drüber jemand aufgeregt hat, war es verboten und es hat sich immer irgendjemand aufgeregt. Das war so der Haken an der Sache. Und daraufhin hat Ulrich den Staatsdienst verlassen und sich in Burgdorf als Anwalt niedergelassen, hat da dann aber auch wieder Berufsverbot aus dem gleichen Grund bekommen und war dann erstmal in so einer Krise, hat sich durchgeschlagen als Journalist und hat irgendwie Fremdsprachen unterrichtet und fing eben an, sich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist denn jetzt mit mir und vor allem, wie heißt das? Und hat angefangen, Wörter dafür zu erfinden, die es noch nicht gab. Er ist jetzt nicht derjenige, der das Wort Homosexualität erfunden hat, sondern er hat dann so mehrere Bände an Forschung herausgebracht. Die hat er genannt, die Forschung über die Rätsel der mann-männlichen Liebe und hat dann statt dem Wort Homosexualität das Wort Urnisch ins Leben gerufen. Das hast du vielleicht schon
das
mal gehört.
Man, ja.
Und man selber war dann ein Urning, das waren schwule Männer und lesbische Frauen wurden Urninde genannt.
Okay.
Jedenfalls wurde der Begriff Homosexualität dann erst 1869, also sehr, sehr viel später, erfunden. Außerdem hat er schon auch damals öffentlich die Ehe für alle gefordert, die ja erst 2017 in Deutschland dann tatsächlich beschlossen wurde. So, und er hat eben diese Schriften mit diesen ganzen Forderungen und mit diesen neuen Wörtern erfunden, hat er so ein Konzeptpaper erstellt und das publiziert. Und das hat dann zu einem ersten Gemeinschaftsgefühl unter Schwulen in Deutschland gesorgt, weil dann ganz viele Briefe ihn erreicht haben von Männern, die über seine Schriften erst gecheckt haben, was abgeht. Achso, da gibt's noch mehr? Also da sind dann ganz viele Leute, die ihre eigene Veranlagung darüber erst einordnen konnten.
Mhm. Hey, ich bin auch Unende, danke für deine Arbeit. Ja. So waren seine DMs.
Genau, also er hatte ganz viele DMs voll dann. Das war dann auch die Zeit, in der das erste Mal die These die Runde machte, das ist nicht auf ihn zurückzuführen, aber es brodelte dann langsam so, dass Urinismus vielleicht gar keine Krankheit sei, sondern angeboren. War wild, eine neue Erkenntnis. Und das hat er dann auch in Deutschland so in Umlauf gebracht, obwohl es eigentlich eine These des Berliner Arztes Johann Ludwig Kasper war. Und das hat ihn dann dazu so inspiriert, dass er gemerkt hat, Moment mal, das ist gar keine Krankheit, dass er sich 1862 dann bei seiner Familie über einen Brief geoutet hat. Seine Schwester Luise hat ihn dann dazu gedrängt, ihn bitte mit Gottes Hilfe an sich selber zu arbeiten. Oh. Aber trotzdem hat die Familie ihn nicht verstoßen. Also sie haben das nicht so ganz gecheckt, aber haben ihn trotzdem irgendwie in der Familie gelassen, was zu diesem Zeitpunkt auch nicht gewöhnlich war. Also er hat sich über die Zeit immer mehr selber politisiert und sich vor allem auch mit der gesetzlichen Kriminalisierung als Jurist auseinandergesetzt. Und 1867 gab es dann eine breite Debatte in Deutschland, ob die vom Königreich Preußen annektierten Gebiete die preußischen Strafrechtsgesetze mit übernehmen sollen. Und das hätte geheißen, dass homosexuelle Handlungen auch auf liberalere Länder in Deutschland übertragen worden wäre. Dann wäre es einfach im gesamten Land illegalisiert worden. Und um sich dagegen zu stellen, hat sich Karl Heinrich Ulrich dann am Deutschen Juristentag in München auf die Bühne ans Rednerpult gestellt und sich öffentlich dazu bekannt, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt und dass daran nichts Widernatürliches sei und das vor 500 Anwälten und Rechtsgelehrten. Und das ist das erste Outing in der Öffentlichkeit der Geschichte.
Play.
Was für Eier muss man haben? Und das wurde natürlich überhaupt nicht gut aufgefasst. Also da gab es große Tumulte. Er wurde sehr oft unterbrochen und ist dann sogar von der Bühne gejagt worden, konnte aber noch die Infos platzieren, dass man da das Strafrecht jetzt wirklich revidieren müsse, weil diese Gesetze total viel Suizide hervorrufen, weil es natürlich, wenn man sowas kriminalisiert, dazu führt, dass Leute ja halt keinen anderen Ausweg finden, als sich umzubringen.
Was für ein interessantes Leben. Also zum einen durchläuft er diese Erfahrung der Selbstakzeptanz. Also du musst selbst erstmal dich akzeptieren, so wie du bist und es nicht irgendwie wegschieben oder wegdenken, wie das damals die meisten wahrscheinlich gemacht haben, weil es dafür keinen, ja, es gab keinen Diskurs und es gab irgendwie kein Wort dafür. Also das erstmal für sich selber anzunehmen, ist ja ultra krass.
Toll.
Dann noch dafür zu kämpfen, also Aktivist zu sein in diesem Feld,
ja,
plus auch noch wissenschaftlich dazu zu forschen.
Und Begrifflichkeiten zu finden.
Der hat sich ja auf so vielen Ebenen damit auseinandergesetzt, wer er selber ist und gleichzeitig halt super viel Grundlage für alle anderen geschaffen. Total beeindruckend.
Obwohl es dann erstmal gar nicht so gut angenommen wurde, natürlich.
Ja, natürlich.
Also Spoiler, seine Mühen haben erstmal nicht gefruchtet. Am 15. Mai 1871 wurde das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich verkündet und das hat eben bekanntermaßen den Paragraphen 175, also den zu, in Anführungsstrichen, wieder natürliche Unzucht unter Strafe gestellt. Damit waren homosexuelle Handlungen unter Männern gemeint und eben wieder kriminalisiert. Lesbische Liebe war interessanterweise davon ausgenommen. Die war legal. Also auch nochmal interessant zu sehen, dass es da unterschiedliche Diskriminierungsmechanismen gab, obwohl es ja eigentlich basically same same ist. Aber in diesem Fall wurden schwule Männer eben stärker verfolgt und kriminalisiert als lesbische Frauen. Und trotzdem, was für ein Power-Auftritt von Karl Heinrich Ulrich,
ja,
da. Was für eine Icon, da sich auf diese Bühne zu stellen, obwohl man weiß, dass es nicht gut ankommen wird. Und er ist dann tatsächlich auch irgendwann sehr frustriert ins Ziel nach Italien.
Genau.
Nee, nicht nach Fire Island. Nach Italien, weil die Verfolgung eben immer schlimmer wurde und auch seine Schriften vernichtet wurden.
Mhm.
Er war trotzdem bis zum Schluss sehr stolz auf diesen Auftritt und hat sich darüber auch öffentlich noch geäußert später. Das habe ich nochmal als Zitat mitgebracht, das kann ich gerne vorlesen. Und zwar hat er gesagt: Bis an meinen Tod werde ich es mir mit Ruhme anrechnen, dass ich am 29. August 1867 zu München in mir den Mut fand, Aug in Aug entgegenzutreten einer tausendjährigen, vieltausendköpfigen, wutblickenden Hydra, welche mich und meine Naturgenossen wahrscheinlich zu lange schon mit Gift und Geifer bespritzt hat, viele zum Selbstmord trieb, ihr Lebensglück allen vergiftete. Ja, ich bin stolz, dass ich die Kraft fand, die Hydra der öffentlichen Verachtung einen ersten Lanzenstoß in die Weiche zu versetzen.
So, und das kann Tumani Taps so unterschreiben.
Richtig. Und Paragraph 175 hat es dann ja noch ziemlich lange gegeben und ziemlich lange für schlimmste Demütigungen gesorgt und eben auch, wie er auch damals schon gesagt hat, Suizide verursacht. Und eine neue Generation von Aktivisten hat sich dann dagegen gestellt, unter anderem Magnus Hirschfeld, der 2 Jahre nach dem Tod von Ulrich 1895 ist er nämlich gestorben, hat dann Magnus Hirschfeld sein wissenschaftlich-humanitäres Komitee in Berlin gegründet. Aber auch da wissen wir ja schon, dass die Mühen ohne Erfolg blieben zunächst. Paragraph 175 wurde von den Nazis dann sogar noch verschärft und nach der Nazi-Diktatur vom Parlamentarischen Rat mehr oder weniger genauso ins deutsche Grundgesetz übernommen.
Ja, das stimmt. Also es wurde so ein bisschen abgeändert oder umformuliert, aber basically
nicht viel. Same. Also erst 1994 hat Dagmar Berghoff, die übrigens eine Fag-Hag ist, in der Tagesschau das verkünden dürfen.
Am Abend hat der Bundestag den historisch belasteten Paragraphen 175 endgültig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.
Ja, habe ich gerade nochmal, als ich Dagmar Berghoff gegoogelt habe, die Bildschlagzeile gefunden. Dagmar Berghoff, Doppelpunkt, Schwule sind die Allerbesten.
Die sind alle so toll.
Sie meinte, dass nach dem Tod ihres Mannes braucht sie keinen neuen Mann mehr, weil sie hat genug Freunde und die sind alle homosexuell. Fand ich ganz süß irgendwie. Sie war ja auch lange mit dem schwulen Tagesschausprecher Wilhelm Wieben befreundet. 1994 wurde das dann abgeschafft, nach 123 Jahren, was natürlich auch heißt, dass es noch Zeitgenossen gibt, die unter dieser Strafverfolgung gelitten haben und aus erster Hand darüber berichten können, wie das war. Und da habe ich jetzt noch eine ganz herzzerreißende Dokumentation vom Hessischen Rundfunk angeguckt auf YouTube, die ich sehr empfehle. Die heißt Die Geschichte der Verfolgung der Schwulenparagraf, wo jetzt eben alte Schwule, die all das überlebt haben, nochmal davon berichten, wie das war.
Was ich gemacht habe, wo der sein Ding hingesteckt hat und ob das eben Analverkehr war und ob das Oralverkehr war und sowas alles, das wollte er alles wissen. Dann musste ich mich ausziehen später nackt. Alle Körperöffnungen sind erstmal untersucht worden. Dann sind so wie bei einer Frau Abstriche gemacht worden, ob man noch Spermaspuren findet.
Oh Gott, wie schrecklich.
Naja, also es ist wirklich hard to watch, diese Dokumentation.
Super demütigende Situationen, die da beschrieben werden. Oh Mann.
Auf jeden Fall. Also die Dokumentation ist zwar sehr empfehlenswert, aber auch very hard to watch. Insgesamt fand ich es aber nochmal sehr interessant, in meinen Tabs in der Geschichte herumzustöbern und dabei auch mal wieder zu merken, ähnlich wie wir das auch schon bei den Hirschfeld-Tabs oder Rosa von Braunheim-Tabs hatten, was für eine Rolle Deutschland, im Speziellen auch Berlin, in der Wissenschaft, Publizistik und Kultur gespielt hat, wenn es darum geht, wo die Wurzeln von moderner und auch globaler LGBTQIA+-Aktivismusgeschichte liegen. Da wird nämlich ja oft Stonewall so als Knackpunkt genannt in New York. Aber Stonewall war natürlich auch nur möglich, weil da schon so eine Vorarbeit geleistet wurde. Und da wurzelt tatsächlich sehr, sehr viel in Deutschland, interessanterweise.
Ja, liebe PatriotInnen, das ist doch was, wo man gut mal stolz drauf sein kann.
So, da sind wir nämlich stolz drauf. Pride Month, sowohl als auch. Da gibt es tatsächlich auch ein interessantes Buch dazu, das heißt Gay Berlin. Und in diesem Buch wird sich damit auseinandergesetzt, welcher Bezug Deutschland und Berlin für queeren Aktivismus hat. Ja, da kann man nämlich sehr, sehr viel drauf zurückführen auf Typen wie Magnus Hirschfeld oder eben Karl Heinrich Ulrichs, den wir jetzt hiermit auch in unserer Tab-Chronik hinterlegt haben. Und damit schließe ich für diese Woche meine Tabs.
Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen, mal wieder.
So ist es.
Ich würde noch mehr als am Anfang.
Oh.
Mir ist richtig heiß und ich würde sagen, wir gehen mal raus. Jetzt vor die Tür vielleicht. Das ist auch heiß, aber ich muss mal hier raus.
Ich habe ein Eis mitgebracht, das kann ich dir geben. Ja, das ist in der Gefriertruhe.
Schön,
in der Küche.
Freue ich mich.
Jetzt schlecken wir noch ein Eis, während ihr uns vielleicht eure Tabs zuschicken könntet. Das wäre ja sehr nett. Wir machen ja ab und zu hier Community-Folgen, wo wir dann auch eure Tabs besprechen. Und die könnt ihr natürlich jederzeit bei uns einsenden, entweder an unsere E-Mail-Adresse, die heißt
toomanytabs@ndr.de
oder an unsere Socials, die heißen
@MiguelRausA, das bist du. Und @CaroWorps, das bin ich. Da könnt ihr uns folgen und uns schreiben. Wir lesen das alles immer sehr gerne. Manchmal antworten wir nicht direkt, sondern erst, wenn wir dazu kommen. Aber wir freuen uns trotzdem über jede einzelne Nachricht.
Ich versuche immer mindestens zu herzen, wenn auf Instagram eine Nachricht kommt.
Das versuche ich auch, aber es gelingt mir manchmal nicht. Aber nur, dass ihr wisst, es kommt alles an. Und wir haben hier schon einen Katalog liegen an euren ganzen Einsendungen mit Tabs, wo wir gar nicht hinterherkommen, die alle so toll sind. Also bitte hört damit nicht auf. Das freut uns sehr.
Das freut uns wirklich immer sehr. Und was uns natürlich auch freut, ist, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder dem Ganzen eine gute Bewertung gebt auf den Plattformen, wo ihr den Podcast eben hört. Und
apropos Empfehlung. Mhm. Wir empfehlen ja hier auch immer was. In einer extra kleinen Rubrik, die ist der heimliche Star. Also ich glaube, viele Leute skippen halt einfach so 40, 50 Minuten.
Bis endlich das Highlight kommt.
Genau. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch diese Woche den Podcast vom Y-Kollektiv. Da kann man ganz viele nette Gespräche hören zwischen Host Annika Prigge und den ReporterInnen vom Y-Kollektiv über ihre Recherchen.
In der neuen Folge geht's um Bushcraft und Survival, unter anderem mit der Gewinnerin der dritten Staffel von Seven vs. Wild, die ihr Leben jetzt mittlerweile auch über Naturcontent finanziert. Und die Y-Kollektiv-Reporterin Helena war mit ihr und Steffi, das ist noch eine andere Bushcrafterin, unterwegs, um herauszufinden, wie es Frauen in der Bushcraft- und Survival-Szene geht, die ja doch sehr oberflächlich und sehr männerdominiert ist. Lese ich hier gerade, weil ich bin nicht so richtig drin in der Bushcraft- und Survival-Szene. Aber das lässt sich ja ändern, indem man diesen Podcast hört. Der heißt nämlich Y-Kollektiv, der Podcast. Gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
So, und wir gehen jetzt in die Eistonne. Mit einem Eis in der Hand.
Die Eistonne und dann sehen wir weiter.
Und dann sehen wir weiter und hören uns natürlich nächste Woche wieder. Wir haben nämlich noch ein paar Folgen vor unserer Sommerpause vor uns.
Ja, macht euch jetzt keine Sorgen.
Macht euch keine Sorgen. Also ein
da
paar
kommt noch
Wochen
ordentlich was.
Wir noch zusammen.
Da haben wir noch ein paar Highlights auf Lager.
Auf jeden Fall. Also wir hören uns nächste Woche wieder in ARD Sounds und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Richtig?
Genau.
komm ins Wasser. Das Wasser ist herrlich.
Tschüss. Bis nächste Woche.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many taps, too many taps, too many taps, too many taps.